Baurichtlinien, sind die eigentlich total veraltet oder doch zeitgemäß? In dieser Blodo-Wissen-Folge haben wir einen besonderen Gast, und zwar Michael Förster. Er wirkt nämlich bei Ausschüssen mit. Er erweckt quasi Normen zum Leben. Und natürlich ist auch Holger Merkel dabei, mein Mitgastgeber vom Blodo-Wissen. Er sieht täglich, wie Normen umgesetzt werden oder wie sie nicht umgesetzt werden.
Ja, dann steigen wir doch gleich mal ein. Michael, meine Lieblingsnormen sind natürlich die Blodo, Normen, inzwischen haben wir ja zwei, DIN EN 13829 und DIN EN ISO 9972. Was ist denn deine Lieblingsnorm?
Ja, das ist ganz klar. Ganz klar die DIN 4108 Teil 7. Weil das ist tatsächlich die anwendungsfreundlichste Norm, die ich kenne. Da stehen ganz viele Hinweise da drin, wie man Luftdichtheit dauerhaft ausführen kann. Es gibt ganz viele Anschlussdetails, die beschrieben werden. Das ist wirklich ein Nachschlagewerk, das auch für Leute da ist, die eigentlich nicht so gerne Normen lesen.
Das heißt, du sagst ja, es ist anwenderfreundlich. Das heißt, hört sich an nach, ist sehr brauchbar, die Norm.
Ist sehr brauchbar, auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es so, das kann man fast so lesen wie Anwendungsempfehlungen. Man findet auch viele von den Dingen, die in der Norm stehen, bei den Anwendungsempfehlungen von anderen Herstellern mit drin. Wir erzählen ja diese Sachen schon seit 25 Jahren. Deswegen haben wir ja auch aktiv an der Normentstehung mitgewirkt. Und das ist auf jeden Fall ein Kompendium, was wirklich wert ist, auch mal zu lesen, auch für jemanden, der sich sonst nicht für Normen interessiert.
Und dort, wo die Norm Teil 7 aufhört, fängt quasi Teil 11 an?
Ja, jetzt müssen wir erstmal erklären, was eigentlich beides ist. Ja. DIN 4108 Teil 7 ist ja im Grunde genommen die Bibel für den Luftdichter mit allen Anschlüssen und allen Anforderungen, die da definiert werden. Und ein Teil war tatsächlich noch ungeregelt, das war die Überprüfung der Verbindungstechnik. Ne, Luftdichtheit funktioniert ja nicht nur in der Fläche, sondern vor allen Dingen auch an allen Anschlüssen. Und der Teil 11 regelt jetzt endlich seit 2 Jahren die Qualität, die Mindestanforderungen von der Verbindungstechnik wie Klebebänder und Anschlusskleber, zum Beispiel aus der Kartusche. Und insofern ergänzen die sich natürlich ganz hervorragend. Und die können auch eigentlich nicht ohne einander, auch wenn man immer dachte, dass man keine Klebebandnormen bräuchte.
Genau. Jetzt zur Klebebandnorm habe ich mit Michael auch eine Bauradio-Folge aufgenommen. ProKlima Bauradio verlinke ich euch in den Shownotes. Auf jeden Fall total spannend. Da du ja selbst in den Normausschüssen aktiv bist, ist ja klar, dass du davon überzeugt bist, dass es was Gutes ist. Sonst würdest du ja nicht drin sitzen, weil du machst ja nur sinnvolle Sachen, zumindest in der Arbeitszeit. Trotzdem ist es ja so, dass teilweise unterschieden wird zwischen was sagt die Norm oder was sagen die Normen und was sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Also vor allem, wenn es vor Gericht geht oder so, wird manchmal auch diskutiert, was ist denn die allgemeine anerkannte Regel der Technik. Das suggeriert mir jetzt, dass die Normen manchmal hinterherhinken.
Zunächst mal muss man sich darüber im Klaren werden, wie so eine Norm entsteht. Wenn man jetzt eine Norm überarbeitet oder neu erarbeitet, dann treffen sich die sogenannten interessierten Kreise. Und das sind im Bereich der Baunormen, sind das die Planer, die Verarbeiter, die Verbandsvertreter, die Hersteller. Das sind auch die Wissenschaftler, die finden sich alle zusammen. Und dann überlegen die sich, welche Anforderungen könnte ich in dem Bereich, in dem ich gerade normen möchte, anlegen, was für Details brauche ich, welche Hinweise kann ich demjenigen geben, der nachher die Norm liest. So, das ist der Prozess und darüber tauscht man sich aus und so entsteht im Grunde genommen eine Norm. So, und wenn ich jetzt allerdings halt eben mir dann betrachte, wie lange der Entstehungsprozess dauert, so eine Norm entsteht ja innerhalb von ein paar Jahren, das dauert mitunter ein bisschen. Das DIN möchte ganz gerne, dass die Normen schneller entstehen, aber es ist ja tatsächlich manchmal sehr viel Arbeit dahinter auch. Und so kann ja natürlich jeder nachvollziehen, dass bestimmte Teile der Norm schon etwas angejahrt sind, wenn die Norm erscheint. Und da kommt dann nämlich die Anwendungsempfehlung des Herstellers ins Spiel, ne, der sogenannte Stand der Technik. Wenn wir halt jetzt zum Beispiel neue Produkte in den Markt bringen als Hersteller, die auch der Norm entsprechen, aber die in der Norm noch nicht beschrieben sind. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel diese sprühbare Luftdichtung eingeführt. Dann ist das natürlich in der Norm noch gar nicht abgebildet. Das heißt, es gibt noch keine Hinweise von der Norm. Das heißt, wir entwickeln die Anwendungsempfehlungen und die Norm greift das sicherlich irgendwann auf. Ne? Weil die Norm sieht, okay, da gibt es eine neue Anwendung oder da gibt es eine neue Produktform, die hat es vorher nicht gegeben. Darauf müssen wir reagieren und dann wird das auch normiert. Insofern hast du recht, die Norm steht immer etwas der aktuellen Entwicklung nach, aber legitimiert die im Nachhinein dann quasi.
Ja, und es spricht ja für die Norm, dass es quasi nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass die Ausschussmitglieder immer wieder schauen, wie entwickelt sich was weiter, wo muss ich mich anpassen oder nicht.
Man hat das immer wieder. Also das DIN schickt immer wieder Rückfragen herum, ob bestimmte Normen nochmal überarbeitet werden sollen, ne? Wenn die 5 Jahre oder 7 Jahre alt sind, dann ist es ja schon tatsächlich relativ alt, auch im Baufortschritt. Da hat sich ja eine ganze Menge getan in den letzten 15 Jahren. Und dann wird auch darüber nach abgestimmt. Dann erfolgt eine virtuelle Abstimmung. Jeder hat ein Stimmrecht, der im Normenausschuss ist, und der kann halt sagen, ja, da sehe ich jetzt eine Überarbeitungsnotwendigkeit, ne, weil bestimmte Teile einfach veraltet sind oder nicht enthalten sind. Oder dann wird gesagt, nee, die Norm ist immer noch weitestgehend auf dem aktuellen Stand. Wir kümmern uns lieber erstmal um andere Projekte und lassen das erstmal noch ein bisschen liegen.
Das heißt, dann, ich habe mir das immer so vorgestellt, du bist halt in den Ausschüssen, weil du eingeladen wirst, sondern das heißt aber, die Arbeit ist nicht nur in den Ausschüssen, sondern du musst quasi selber, natürlich bist du automatisch immer auf den Stand der Zeit, aber du musst auch immer wieder auch reflektieren und gucken, was sagen die Normen, wie ist die Entwicklung auf dem Markt, und du musst eigentlich ständig in der Thematik drin sein.
Es gibt ja auch einen Gesamtzusammenhang. Ja. Manche Normen sind ja auch aufeinander abhängig. Ja. Also gerade in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Ne? Da gibt es die Holzschutznorm, das ist die DIN 68800 Teil 2. Dann gibt es die Luftdichtheitsnorm 41.08 Teil 7. 41.08 Teil 11 ist die Klebetechniknorm. 41.08 Teil 3 für die Berechnung des Feuchteschutzes. Und die hängen auch alle irgendwie zusammen. In diesen einzelnen Normen wird dann zum Beispiel angegeben, wird auch über dauerhafte Luftdichtheit gesprochen, obwohl das eigentlich ein Thema der 41.08 Teil 7 ist. Also da werden ganz klare Botschaften mehrfach auch transportiert. Und was natürlich wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass man diese Gesamtzusammenhänge sieht, meines Erachtens. Und was auch tatsächlich noch ein Teil der Arbeit ausmacht, ist nicht nur die Normungsarbeit, sondern auch die Zuarbeit für die Normung. Teilweise treffen sich Arbeitsgruppen, die zu bestimmten Fragestellungen in Kleingruppenarbeit Informationen für die Norm entwickeln, ohne dass es eine Normausschusssitzung ist.
Ja, ja. Also schon viel, viel Zeit. Also ich weiß immer, wenn ich dich früher erreichen wollte, hieß es immer, Dienstreise ist in irgendeinem Ausschuss. Du darfst ja nicht darüber, du unterschreibst ja, dass du nicht über konkrete Inhalte reden darfst, ne? Aber durch das, dass letztendlich Ausschüsse sehr groß sind, sickert ja auch immer wieder was durch. Was hast du denn trotzdem als Ausschussmitglied für Pflichten? Also einmal schweigen.
Ja, eine Pflicht besteht natürlich darin, auch an den Ausschusssitzungen regelmäßig teilzunehmen. Das ist tatsächlich so, dass wenn man öfter nicht kommt oder sich nicht entschuldigt, dass man nicht gekommen ist, dann kann es sein, weil ja auch andere ein Interesse daran haben, im Normenausschuss mitzuarbeiten, dass man dann plötzlich nicht mehr mitarbeiten kann. Man muss schon kräftige Gründe haben, wenn man mehrfach nicht anwesend ist, denn so eine Norm lebt ja auch vom Input der Menschen, die in dem Normenausschuss arbeiten.
Auch von der Begeisterung letztendlich, der die Begeisterung, Sache voranbringen
genau,
zu wollen.
Ja, richtig, ja. Genau. Und wenn das halt eben mit einzelnen Personen nicht passiert und die im Grunde genommen erst am Ende der Normungsarbeit vorbeikommen und dann an Punkten ihren Beitrag leisten wollen, die schon längst diskutiert sind, dann ist das natürlich nicht so schön. Also regelmäßige Anwesenheit ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, auch wenn es jetzt tatsächlich nicht die Verpflichtung ist, weil die Normungsarbeit ist ja freiwillig. Aber ansonsten kann man sich das auch tatsächlich sparen.
Und es arbeitet ja auch, das finde ich ganz spannend, dass die Wissenschaft dabei ist. Na, also man versucht ja schon irgendwie das beste Ergebnis für die Bevölkerung, für letztendlich denjenigen, der baut, zu kriegen. Und das heißt aber auch, dass du dich dann viel mit wissenschaftlichen Publikationen auch auseinandersetzt.
Da kommen zum Teil Inhalte, die wir dann in der Normungsarbeit weiterverwenden können. Da werden dann irgendwelche Testergebnisse, Messungen im großen Stile, die durchgeführt worden sind, die man sonst nie sehen würde. Also zum Beispiel zu Innenraumklima oder zur Belastung von Klebebändern unter Windeinfluss in exponierten Lagen. An der See zum Beispiel hat man sicherlich auch irgendwelche Stürme, die unsere Klebebandverbindung beeinflussen. Und da kommen dann plötzlich Informationen, an die würde man sonst nie kommen. Oder die würde man vielleicht überlesen, wenn sie in Fachzeitschriften publiziert werden. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und das formt auch das Gesamtbild.
Okay. Ja,
also was passiert im Innenraumklima? Ja. Sind wir noch mit den 20 Grad zufrieden oder sind es eigentlich schon 23?
Ja. Das heißt, einerseits ist es schon sehr anspruchsvoll, also auch sehr zeitintensiv, was du machst. Andererseits bringt es dich oder die Sache auch voran sozusagen, weil du gezwungen bist sozusagen immer dich mit dem Neuesten auseinanderzusetzen. Du musst immer auf den neuesten Stand sein.
Genau. Ja. Und das ist auch sicherlich, also das ist für uns natürlich als Hersteller, ist das sehr wertvoll, diese Information zu haben, weil wir müssen dann ja am Ende auch darauf reagieren in irgendeiner Form.
Ja.
Und wenn man nicht im Thema ist, dann kann man natürlich auch mal eine Neuerung schnell verpassen.
Ja.
Und das wäre natürlich fatal, wenn sich irgendwelche Änderungen jetzt zum Beispiel bei hypothermischen Simulationen ergeben, dann sollten wir das schon wissen, weil das machen wir ja regelmäßig.
auf jeden Fall. Holger, du bist nicht so Ausschussfreund? Generell?
Ich wurde noch nicht gefragt.
Du wurdest noch nicht gefragt. Hiermit meldet sich Holger Merkel freiwillig.
Ich möchte auch, bitte.
Nein, was hältst du von Normen?
Ja gut, sie müssen halt regelmäßig überprüft werden, da hat Michael schon recht. Bei Normen gilt ja, es gab Anfang des Jahres eine Artikelserie in einer Zeitschrift, da wurde wirklich in drei Folgen von verschiedenen Rechtsanwälten was geschrieben zu allgemein anerkannten Regeln der Technik. Was gilt da wie und was hat es mit den Normen auf sich? Viele berufen sich ja auf die Norm erstmal. Wenn man nach Norm baut, ist alles gut. Tatsächlich ist es so, es besteht eine begründete Annahme, dass das, was in der Norm steht, richtig ist. Und das heißt natürlich, dass die nicht immer auf dem neuesten Stand sein muss. Manchen Normen, jetzt zitiere ich Michaels Lieblingsnorm, die 4108 Teil 7, hat sich ja dramatisch was geändert oder einige Sachen haben sich geändert. Es gibt die Ausgabe von 2001 und die Ausgabe von 2011 und da sind viele Dinge reingeflossen, die in dieser Zeit durch Blower-Messungen aufgefallen sind. Zum Beispiel Abdecken der Mauerkronen und solche Geschichten. Und es gibt jetzt aber auch in der Tat viele, die mit der 2001 dann rumlaufen, also gerade Planer. Ja, ich sehe die vielfach noch, oder wenn ich sage 4108 Teil 7, dann erzählen die mir einen und ich weiß dann sofort, dass das die 2001er ist. Und da muss man natürlich auch sich irgendwie ein bisschen mal auf den neuesten Stand bringen.
Ja, Normen sind ja sowas wie Regeln. Die meisten denken ich muss halt, ne, und gucken dann wirklich nicht nach dem neuesten Stand. Deswegen wird es auch mit dem GEG ganz spannend, weil es kommt, oder es ist seit November da und trotzdem wird es ein bisschen dauern, bis es die Bauwelt durchdrungen hat. Und die Frage ist jetzt, warum sind Normen so unbeliebt? Also die Reaktion, die ich immer kriege, ist, Normen sind teuer und langweilig. Und du hast ja gerade am Anfang gesagt, eigentlich ist es voll anwenderfreundlich, da stehen wirklich Sachen drin und der Holger zitiert ja auch immer gern Normen, aber trotzdem, das Image ist ja eine Katastrophe. Das Image ist ja quasi, man kauft das, damit man es hat.
Ja, aber und dabei bieten sie viele wertvolle Hinweise. Also ohne die Normen jetzt im Baubereich oder gerade im Holzbaubereich wäre der Holzbau noch lange nicht so weit, weil man sich ja auf den Standard einigen muss. Und warum sie so unbeliebt sind? Vielleicht gar nicht unbeliebt oder so unbeachtet.
Unbeachtet. Vielleicht wäre es ja beliebt, wenn man sie besser kennen würde.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Es ist natürlich Spezialistenwissen. Das ist einfach ganz klar. Das ist sehr speziell. Das ist genau auf einen Punkt ausgerichtet. Und viele Menschen haben natürlich in ihrem Bauteilalltag mit ganz verschiedenen Dingen zu tun. Ja. Also gerade die Planer. Natürlich sollten die Luftdichtheit planen. Es gibt auch mit Sicherheit einige, die das tun, aber es ist nicht deren einzige Aufgabe. Ja. Und wenn halt eben immer wieder neue Informationen kommen und immer wieder neue Normen kommen, ich glaube, es ist auch schwer, dem dann zu folgen, wenn man sich mit vielen verschiedenen planerischen Dingen beschäftigt.
Ja.
Und dahingehend ist es natürlich wichtig, nicht die Norm vielleicht nur zu lesen, sondern die Fachpublikationen dazu. Mhm. Es gibt viele Fachartikel in Fachzeitschriften. Es gibt sicherlich auch viele Seminare, abhängig beim Hersteller oder unabhängig bei irgendwelchen Bildungsinstitutionen, die man mal konsultiert, also die kann man besuchen. Und das ist sicherlich auch sehr wertvoll, das zu machen, um da halt zumindest mal zu wissen, wenn sich eine Norm geändert hat, die Basics kennenzulernen. Ja. Weil so eine Norm ist natürlich, die entsteht ja nicht und irgendjemand denkt sich einen Text aus, sondern der Text wird auch im Detail sehr stark diskutiert. Manchmal wären es Worte oder Satzbauten, die noch geändert werden, um die Aussage etwas genauer zu fassen. Und das ist natürlich für jemanden, der Generalist ist, schwer nachzuvollziehen manchmal und manchmal auch einfach nicht leicht zu verstehen, weil manchen Satz muss man dreimal lesen, um zu wissen, was genau gemeint ist. Ja. Nicht, dass er von der Aussage her so schlecht wäre, aber sondern dass es halt eben die Botschaft, die in dem Satz steht, manchmal sehr intensiv sein kann.
Ja,
ich denke, das Deutsch ist dann manchmal so, also die meisten haben Angst davor, weil es eben so wie ein Gesetzestext rüberkommt und das lesen auch die wenigsten gerne. Und was mir immer aufgefallen ist, dass Normen nicht bis zum Ende gelesen werden oder einfach immer nur so die einzelnen Sätze da rausgeholt werden, die einem gefallen. habe ich auch auf Vorträgen schon gehabt, wo ich dann dem Referenten einfach mal entweder währenddessen oder hinterher sagen musste, pass auf, lesen wir bitte fertig. Das, da steht was ganz anderes von der Aussage her. Das denke ich, daher kommt so die große Angst. Zum anderen ist es so, dass nehmen wir einen Heizungsbauer, Sanitärbetrieb, der hat eigentlich, oder Elektriker, haben erstmal mit der 4108 Teil 7 nichts zu tun. Das wird da wahrscheinlich gar nicht gelehrt oder gar nicht erwähnt in deren Ausbildung. Und da entstehen dann die Probleme, dass der Heizungs...
Wobei, um meine Freunde, die Elektriker zu verteidigen, die haben ja inzwischen auch...
ich habe heute gar nichts Böses gesagt.
Ja, weil ich denke immer, wenn mit Elektrik kommt, aber inzwischen, dass sie gar nicht in der Ausbildung, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob sie es in der Ausbildung haben, aber dass sie luftdicht nachher ihre Löcher verschließen müssen, das ist inzwischen schon...
Ja, das wird ja auch gelehrt
und
mittlerweile.
Das Material ist
da, haben
ja
die
auch
Verbände
da
eine gute Arbeit geleistet, weil die nämlich auch an ihren Verbandsmitglieder Informationen von anderen Gewerken übermittelt haben, weil sie gemerkt haben, so, da ist ein Problem, hier müssen wir uns kümmern.
Ja.
Und wenn wir das nicht tun, dann fallen wir immer wieder auf die Nase.
Ja. Genau.
Und das wollen die natürlich nicht.
Das geschah eben erst dann später, also vielleicht 2015 rum, dass das so langsam durchgedrungen ist.
Ja.
Aber es war ja schon länger klar. Ne? Also viele Sachen waren schon länger klar.
Also was die Erfahrung zeigt, ist auf jeden Fall, dass wenn eine Norm in den Markt eingeführt wird, die wird veröffentlicht, dann heißt das noch lange nicht, dass alle davon wissen.
Ja.
Und es dauert mitunter Jahre, also mehrere Jahre, bis dieses Wissen mal irgendwann ankommt.
Ja.
Oh Mist, es gibt eine neue DIN 4108 Teil 3. Dann muss ich mir ja mein neues Berechnungstool kaufen, weil ich rechne immer noch mit der alten.
Ja.
Dann denkt man sich so, da sind haftungsrelevante Aussagen werden da gemacht und die Leute laufen mit einem Standard durch die Gegend, der schon seit 5 Jahren nicht mehr aktuell ist.
Ja.
Und das ist natürlich tatsächlich gefährlich. Da können natürlich, wie wir als Hersteller, unseren Teil dazu leisten, indem wir informieren. Wenn eine neue Norm gekommen ist und das unser Thema betrifft, dann haben wir die Gelegenheit zu sagen, hey, wir haben unsere Produkte jetzt nach der neuen Norm geprüft zum Beispiel. Ja. Oder beachten Sie bei der Planung des Flachdaches die und die Randbedingungen, weil die stehen in der DIN 68800 Teil 2.
Ja.
Da sehe ich auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dann halt eben dieses Wissen zu verbreiten. Und das machen wir auch.
Und wir vom Proklima machen das ja auch so, dass wir teilweise die Norm übersetzen. Und früher hätte ich gefragt, Michael, wieso kannst du dich nicht durchsetzen, dass die mal deutlicher schreiben? Aber eine Norm ist ja auch, je mehr man im Nominalstil schreibt und keine Verben benutzt, desto schwammiger kann man ja bleiben. Und deswegen wird wahrscheinlich so in Gesetzesform, also mit diesen sollte und man müsste, also es wird ja schon sehr schwammig manchmal formuliert und das ist wahrscheinlich so, weil es der kleinste Nenner ist, oder?
Tatsächlich versucht die Gruppe natürlich immer einen Konsens zu erreichen, also eine Aussage zu treffen, mit der alle Beteiligten zufrieden sind und dann kann man ja diesen Absolutheitsanspruch nicht möglicherweise nicht durchsetzen, dann wird es ein Soll, also ein bedingtes Muss, ist aber immer noch ein Muss, auch wenn da ein Soll steht. Und am Ende muss man natürlich auch aufpassen, Normen werden ja auch gerne dafür verwendet, um Argumente vor Gericht oder Grundlagen für bestimmte Ausführungen vor Gericht vorstellen zu können. Dann sollte man schon auf jeden Fall auch, die Norm möchte eigentlich möglichst viel Raum lassen. Die normiert nicht eine bestimmte Form von Materialien, sondern eine Gruppe, weil es ja sein kann, dass es Materialien geben wird, die jetzt noch gar nicht bekannt sind, aber die in diese Gruppe reinpassen. Und das ist auch ganz wichtig, weil ansonsten ja die Norm die Weiterentwicklung auf dem Materialsektor sehr stark hemmen würde und das will ja keiner.
Ja.
Also wenn es neue Ideen gibt, die eine Anforderung noch besser oder einfacher oder wie auch immer lösen, dann ist das natürlich schön auch aus der Norm heraus.
Ja.
Und deswegen fehlt manchmal der Norm der Absolutheitsanspruch, weil wenn man das sehr eng formulieren würde, dann wären halt eben diese zukünftigen Entwicklungen gar nicht mehr möglich. Und ich finde das auch gut.
Weil eine
sprühbare Luftdichtung zum Beispiel, wie das, was wir jetzt Anfang 2019 eingeführt haben, die würde es uns ansonsten gar nicht geben. Wenn alle nur von Klebebändern und Klebemassen reden würden, dann gäbe es das gar nicht.
Ja. Ich denke halt auch, die Norm ist ja dazu da, die Qualität im Bauwesen zu optimieren, zu verbessern. Und wenn man da jetzt total streng werden würde, würde man viele ausschließen und dann wäre es wieder nicht, würde man nicht alle mitnehmen. Und letztendlich will man ja mit der Norm alle mitnehmen. Und du hast ja gerade gesagt, es wird gern vor Gericht zitiert, aber es hat ja nur einen Empfehlungscharakter. Und ich hatte so den Eindruck, dass Normen vielleicht nicht ernst genommen werden, also nicht so in der Wichtigkeit, weil man denkt, das ist ja nur eine Norm. Heißt zwar DIN, aber es ist ja nur eine Norm und ist ja jetzt nicht rechtlich bindend?
Ja, es gibt also Normen, die das schon sind. Also wenn die jetzt zum Beispiel veröffentlicht worden sind im Amtsblatt, dann haben die schon einen sehr starken rechtlichen Charakter auch. Mhm. Was weiß ich, Feuchteschutzberechnungen zum Beispiel nach DIN 41083 muss man halt dann mit den enthaltenen Möglichkeiten durchführen.
Ja.
Man kann das auch machen, wie man das möchte oder vielleicht mit dem Daumen abschätzen, ob es funktionieren könnte oder nicht. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist man gelackmeiert. Ne? Dann kann man nicht sagen, mein Daumen hat bislang immer funktioniert und diese Einschätzung war nie falsch und das muss jetzt an was anderem liegen. Ja. Sondern dann wird natürlich gesagt, naja, warum haben Sie denn bitteschön nicht das Verfahren nach Glaser oder eine hygrothermische Simulation durchgeführt? Da gibt es schon auch verbindliche Aussagen, an die sich die Bauschaffenden auch halten müssen.
Ohne dass
sie jetzt in irgendwelche Bredouillen gelangen wollen. Ja.
Wenn du aber sagst, deine Planer oder ein Planer, den du kennst, der mit 2001 der DIN, der Norm noch rumrennt, der müsste, wann hat er es dann gemerkt, dass er falsch ist,
als
er
einen Schaden hatte? Ich habe nicht gesagt, ein Planer.
Ja. Ja, ich wollte nur sagen, ein Planer, es ist die Ausnahme, es ist nur die
Nehmen
Ausnahme.
Nehmen wir ein Beispiel. Ja. Nein, es ist mir schon öfter vorgekommen, auch heute noch. Da muss man einfach einhaken. Das liegt daran, die haben irgendwann mal eine Normensammlung gekauft, die steht im Regal, vielleicht inzwischen als Datei auf dem Rechner, aber wird nicht mehr aktualisiert, weil sie einfach weit weg davon sind oder sich nicht dafür interessieren. Und da werden halt falsche Aussagen getroffen.
Dann könnte man eigentlich eher so sagen, eigentlich war unser Titel, sind Baunormen veraltet? Zeitgemäß, dann liegt es eigentlich gar nicht an den Normen, sondern an den Menschen, die es nicht anwenden.
Ja, oder? Es gibt veraltete Normen, ganz klar. Und die Entwicklung ist natürlich immer deswegen auch diese begründete Annahme. Es kann eben sein, dass der Stand der Technik wo ganz anders ist und sich verschiedene Sachen weiterentwickelt haben und dass man heute weiß, dass irgendwas suboptimal funktioniert.
Magst du ein Beispiel nennen von einer Norm, wo du sagen würdest, total veraltet?
Nee, fällt mir jetzt konkret nichts ein.
Okay.
Fällt dir was ein dazu? Also müsste ich recherchieren.
Wenn wir schon so eine These jetzt aufstellen.
Ja, tatsächlich sind wir in einem Bereich unterwegs, wo die Normen relativ regelmäßig gepflegt werden, weil sich jetzt im Holzbau zum Beispiel in den letzten 15 Jahren so viel getan hat.
Ja.
Und die Qualität des Holzbaus ist ja auch deutlich gewachsen in der Zeit. Ne? Wir haben mittlerweile 20% Anteil oder über 20% sogar Anteil Holzbau bei den Baugenehmigungen. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die anhängigen Normen auch genauer und kritischer betrachtet werden, weil die Bauweisen sich natürlich auch in den letzten 15 Jahren geändert haben oder 20. Und aber mit Sicherheit gibt es Normen, wo man sagen würde, Mensch, das ist jetzt ein Normenwerk, das gibt schon seit 15 Jahren, warum kriegt das denn nicht eine Überarbeitung spendiert? Was die Gründe dafür sind. Manchmal dauert es auch, weil die Normenausschüsse, nicht zusammentreten können, weil irgendwelche Personen, vielleicht die früher sehr aktiv waren, plötzlich nicht mehr so aktiv sind. Das hat manchmal sehr unterschiedliche Gründe, warum eine Norm sich nicht weiterentwickeln kann.
Wobei das Gute ist ja, die Norm ist nicht, ist kein Gesetz. Also wenn zum Beispiel eine Norm veraltet ist oder so, ist es ja nicht so, dass man, wenn man nur weil man moderner und besser baut, dass man dann abgestraft wird. Das ist sondern einfach eine Richtlinie, ein Meilenstein gewesen und man kann immer noch weiterarbeiten und die allgemeinen Regeln der Technik sind ja die auf den neuesten Stand. Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen, es gibt Normen, die völlig veraltet sind, das schadet jetzt nicht der Baukultur, oder?
Nein, weil, also wenn es um Materialauswahl geht jetzt zum Beispiel, dann definieren natürlich die Hersteller den Stand der Technik in ihren Unterlagen, in ihren Beschreibungen und das wird zunächst mal zuerst herangezogen.
Okay.
Also und was wir als Hersteller als Anwendungsempfehlung verfassen, wenn es dann eine Norm gäbe, die jetzt 10 Jahre alt ist, dann würden natürlich unsere Anwendungsempfehlungen zunächst mal gelten. Ne? Also was für Untergründen kann man arbeiten oder wie muss man bestimmte Schichtenfolgen gestalten? Das ist natürlich dann in unserer Verantwortung, diese Informationen auch richtig aufzubereiten und das kann tatsächlich sein, dass halt dann dem die Norm zurücksteht.
Ja. Wobei es natürlich spannend ist oder eigentlich traurig, dass es herrscht, dass die Hersteller quasi diese Pflicht oder klar, der Hersteller möchte ja, dass man optimal arbeitet, dass alles funktioniert, aber eigentlich müsste das ja schon jemand auch Neutraleres vorgeben müssen oder dass die Hersteller die Vorreiter sein müssen mit dem Know-how ist schon ein bisschen traurig,
aber das geht ja eigentlich nicht anders, weil die Norm folgt immer dem Stand der Technik und den Stand der Technik, der wird über die Materialien definiert, die jetzt eingeführt werden und die Norm weiß da vielleicht noch gar nichts von und die kann ja auch nicht im Kaffeesatz lesen, ob es demnächst irgendwas Neues geben könnte.
Das heißt, auch die Wissenschaftler können ja erst mit dem arbeiten, was die Hersteller sozusagen machen.
Ja gut, manchmal ist es natürlich auch andersrum, dass die Wissenschaft irgendwas entwickelt und dann sich die Produkte daraus erst ergeben. Ne? Das, manchmal sind es Hersteller oder sind im Auftrag von Herstellern, aber das ist ja jetzt nicht ausschließlich so. Ja.
Aber das heißt nicht unbedingt, dass halt eben diese Information sofort in eine Norm findet, nur weil ein Wissenschaftler ein Produkt, eine Produktidee entwickelt hat, sondern das dauert natürlich dann auch wieder. Ne? Dann muss dem Normausschuss das auffallen oder irgendjemand muss sagen, hier, da haben wir doch noch einen Teil nicht genormt, obwohl der da ganz gut reinpassen würde. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier noch den Text sowieso mit einfügen würden. Ich habe hier einen Textvorschlag, dann wird über den Textvorschlag diskutiert und dann kann es gut sein, dass halt eben diese neue Form, was auch immer das ist, ob das ein Material ist oder eine Art und Weise, dass die dann auch Erwähnung findet in einer Norm.
Okay. Der Vorteil ist natürlich als Hersteller, oder ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, ist, dass zum Beispiel, wenn eine Norm da ist, eine Gesetzesregelung, ist es ja auch oft so gewesen, dass zum Beispiel ProKlima, dass wir das übersetzt haben für unsere Kunden, dass wir gesagt haben, dieses schwammige, formulierte, wir empfehlen das so, die 5 Punkte empfehlen wir. Und das kann die Norm nicht machen, weil es halt so viele Interessen gibt und wir können dann einfach klarer sagen und sagen so, die Norm hat zwar diesen Anspruch, aber wir empfehlen, einen Standard höher zu gehen zum Beispiel. Und das würde so und so formuliert sein.
Ja, darunter zu schießen wäre auch nicht so schlau. Also lieber höherwertig.
Aber, klar, aber nee, aber ist ja öfter so, oder? Dass wir wie mit unseren 100 Jahre Klebekraft-Test, okay, jetzt sagen wir nicht, man muss ein 100 Jahre Klebeband haben, sonst kann man nicht verarbeiten. Aber wir, was ich finde, ist, dass eigentlich ein Hersteller trotzdem eine Verantwortung hat, auch gegenüber der Baukultur, weil wir auch forschen und entwickeln. Und auch Standards vorgeben können. Und, genau. Und ich frage mich einfach nur, das ist eher vielleicht philosophisch, mit sollte nicht noch eine andere Institution auch diese Verantwortung haben? Weil es kommt ja immer darauf an, was für eine Philosophie, welche Werte die Firma auch dahinter hat. Ne? Wir stecken sehr viel in Forschung und Entwicklung rein, aber es macht ja nicht jeder.
Nee, es gibt tatsächlich Unternehmen, die bieten Produkte an, die sind genormt. Ne? Ja. Die erfüllen halt eben die Anforderungen gerade so.
Ja.
Das ist sicherlich auch eine Preisfrage, ne? Also was kostet so ein Material hinterher? Ja. Und wenn es halt eben, dann kann man davon ausgehen, dass halt eben die Anforderungen der Norm erfüllt werden. Und wenn man sagt, okay, nein, ich möchte das lieber qualitativ hochwertiger, das hat man ja ganz schnell mit Oberflächen oder sowas, ne? Da gibt es ja ganz verschiedene Oberflächengüten und die billigste Oberflächengüte funktioniert halt auch, aber die wird vielleicht schneller verschmutzt oder sieht schneller unansehnlich aus. Und das Gleiche hat man natürlich in anderen Bereichen auch. Wenn ich preisorientiert unterwegs bin, dann muss es ja klar sein, dass ich halt eben mit einer Mindestqualität rechnen kann. Und wenn ich halt eben höherwertiger bauen möchte und ein größeres Versprechen zum Beispiel im Bereich Dauerhaftigkeit aussprechen möchte, dann nehme ich halt eben Produkte, die auch ihre höherwertigere Leistung dokumentiert haben, idealerweise. Okay. Sei es über eine etwas erweiterte, beschleunigte Alterungsprüfung zum Beispiel bei den Klebebändern, was du vorhin erwähnt hast.
Ja.
Das kann man gut machen.
Ja. Und vielleicht kann man vielleicht sagen, nicht, dass die Baunormen veraltet sind, sondern, klar, vielleicht ist ein Teil veraltet, aber sag mal so, die Baunormen sind einfach der Mindeststandard. Kann man das vielleicht so sagen?
Ja, und, klar, ist der Mindeststandard und man tut normalerweise gut daran, sich irgendwie daran zu orientieren.
Und manchmal schaffen es Leute nicht mal den Mindeststandard zu halten, was eigentlich auch wieder tragisch ist.
Ja, es geht ja jetzt auch nicht nur um Hersteller, es geht ja auch um die Verarbeitung.
Ja, ja, meine ich.
Ja. Und da muss man natürlich auch vermitteln. Ja, wir haben eine Zielgruppe letzten Endes von diesen ganzen Sachen. Das sind einfach die Leute, die gar kein Deutsch verstehen, denen man das dann einfach auch mal rüberbringen muss, was steht da drin und was ist hier eigentlich gefordert. Das geschieht ganz, ganz selten. Bereich Trockenbau zum Beispiel, ganz, 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 ganz viele Leute im Objektbereich, richtig großen Baustellen, da kannst du nicht mit Normen rumlaufen und dann musst du erstmal einen haben, der das nicht nur übersetzt von der Sprache her, sondern letzten Endes denen auch erklärt, was ist die Anforderung. Das haben wir aber überall, das ist bei den Elektrikern diesmal positiv ganz genauso, die ja auch sehr viel regeln müssen, sonst fliegt einem was um die Ohren.
Ja, aber was kann, den Normausschuss kann ja jetzt nichts machen, der kann ja nicht anfangen, dass seine Norm in 10 Sprachen zu übersetzen oder Bildsprachen zu entwickeln oder was ist jetzt dann?
Bildsprache
oder?
Haben wir in der 4108 Teil 7.
Auch so. Eine ganze Menge sowas tatsächlich. Okay. Also das ist eine Norm, das ist wirklich eine herausragend lesbare Norm, aber es gibt natürlich auch Normen, die sind nur schwer lesbar, weil da so ein detailliertes Expertenwissen drin ist, was zwar wichtig ist, aber vielleicht für denjenigen, der es anwendet, gar nicht so wichtig, weil der drückt in der Software auf den Knopf und die macht das für ihn.
Okay.
Ja? Ja. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, was dahinter ist. Man muss aber nicht genau wissen, wie es funktioniert. Ne? Ich kann ja auch Auto fahren, ohne zu wissen, warum mein Motor jetzt irgendwie irgendwie das und das tut.
Ja, ja.
So. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns Herstellern, diese Informationen zu nehmen und zu sagen, guckt euch das Bild an, da gibt es ein Detail in der Norm, das ist zweidimensional gezeichnet, aber wir machen hier ein Foto und zeigen euch, wie das in der Anwendung aussieht. Und dann schreiben wir noch 3 Zeilen Text darunter, der halt nicht von Fremdwörtern strotzt,
ja,
sondern
ja,
allgemein verständlich ist, und gliedern die einzelnen Anwendungsschritte so weit auf, dass auch dass das auch jeder verstehen kann. Was muss ich als Schritt 1 tun? Was muss ich als Schritt 2 tun? Was ist als Schritt 3? In der Norm steht vorne drin, in der 41.08.7, die Untergründe müssen verklebbar sein. Hm. Im Umkehrschluss bedeutet das, macht mal sauber vorher.
Ja.
Und da steht dann nur nicht, dass man säubern muss oder sie müssen.
Aber was wäre denn da so schlimm gewesen zu schreiben, macht mal sauber?
Ja, dann steht es ganz vorne.
Okay.
Und du hast aber ja ganz viele Details, die dem folgen. Mhm. Und wir schreiben zum Beispiel, wenn wir jetzt eine bestimmte Verarbeitung empfehlen, dann ist das Saubermachen immer der erste Schritt.
Ja.
Weil das gehört jedes Mal dazu. Und wenn ich es in der Norm einmal vorne stehen habe, dann geht das natürlich für alles, aber findet nicht unbedingt für alles Anwendung, weil Normen mitunter auch nicht vollständig gelesen werden.
Ja, wieder
und
heute.
Das hatten wir schon, genau. Ja. Die werden halt immer nur angelesen oder der Teil, der einen interessiert, und dann bringt man die Informationen nicht zusammen.
Okay, und es gibt ja ganz viele so Arbeitsgruppen oder Verbände, die dann weitermachen, wo die Normen aufgehört haben, wie löst man welche Details und wie macht man die Anschlüsse. Wäre das nicht die Aufgabe dann auch der Normausschüsse, das weiterzuarbeiten? Oder sagst du, nee, das ist die Normausschüsse, sind quasi, ist ein bisschen politisch, die einigen sich auf einen Standard und der Rest mit den praktischen Sachen ist halt die Arbeit dann von den Verarbeitern, Herstellern, Verbänden, die dafür sorgen, dann, dass letztendlich gut gebaut wird.
Also letztendlich haben die Verbände natürlich auch eine Aufgabe und die kümmern sich natürlich auch um ein Klientel.
Mhm.
Also der Verband der Zimmerer, der hat mit Sicherheit eine Aufgabe als der Bundesverband Deutscher Fertigbau. Die arbeiten zwar beide im Holzbau, aber die haben beide unterschiedliche Ziele.
Okay.
Die einen handwerklich, die anderen industriell.
Ja.
So, und dann kann es natürlich sein, dass sich die Details auch unterscheiden. Ja. Also irgendein Anschlussdetail, was jetzt nicht genormt ist, was vielleicht auch gar nicht genormt gehört, das wird von dem einen Verband wird das ein bisschen anders beschrieben als von dem anderen, weil die Abläufe der Entstehung eines Bauteils unterschiedlich sind.
Okay.
Und deswegen kann man das nicht so verallgemeinern, weil die Menschen auch aus verschiedenen Richtungen gucken.
Okay.
Der eine industriell gefertigt, der andere handwerklich gefertigt. Und die kommen beide zu einem ähnlichen Ergebnis. Da steht am Ende ein Gebäude. Aber der Weg dahin ist unterschiedlich und damit natürlich auch die Detailausbildung. Das zu verallgemeinern wäre wahrscheinlich schwierig.
Okay, das heißt, was ist denn jetzt unser Fazit? Sind Normen jetzt veraltet oder nicht? Eigentlich ist es so, denn die Normen aufgrund der Struktur geben sie ihr Bestes sozusagen, und es ist eine Grundlage und man kann sie jetzt nicht so verurteilen.
Also veraltet sagen kann man, glaube ich, nicht. Die bilden immer den Standard ab zu dem Zeitpunkt, in dem ein bestimmter Teil der Norm diskutiert worden ist. Und wenn der fertig ist, wird der beiseite geschoben und dann wird der nächste Teil der Norm diskutiert. So geht das dann, was weiß ich, mit 10 Teilen. Das dauert 2 Jahre und dann dauert das noch ein halbes Jahr, bis die Norm veröffentlicht wird. Und dann dauert das noch 3 Jahre bis tatsächlich oder 5, bis tatsächlich der Letzte davon weiß, dass es die Normüberarbeitung überhaupt gibt.
Ja.
Na, und dann ist sie ja schon 8 Jahre alt oder 9 fast. Ne?
Ja.
Das darf man ja nicht vergessen.
Deswegen geht dir auch die Arbeit nicht aus.
Die Arbeit geht nicht aus, weil wenn die nämlich 5 Jahre dann nach Veröffentlichung wird man wieder gefragt, ob man meint, dass die Norm wieder überarbeitet gehört.
Ja.
Und dann ist das Wissen, was in der Norm drin ist, ja schon teilweise 6, 7, 8 Jahre alt. Und insofern finde ich eigentlich, dass die Normen nicht zu alt sind. Wenn, dann kann man sicherlich darüber diskutieren, ob der Prozess, wie so eine Norm überarbeitet wird, nicht zu lang ist. Aber dafür muss man sich halt eben sehr viel Mühe geben. Und man erarbeitet ja eine Norm nicht irgendwie innerhalb von 2 Wochen, schließt sich nicht in einen Raum ein, sondern man trifft sich 2, 3 Mal im Jahr und dann werden halt eben einzelne Teile weiterentwickelt.
Ja.
So lässt sich das einfach leider nicht anders organisieren.
Ja. Weil es hat ja auch wieder was Gutes, weil es sehr demokratisch dann letztendlich wieder abläuft, dass nicht einer sagt, wir haben das Ziel, wir wollen das raus haben, sondern es wird ja wirklich erarbeitet mit Praxis und Theorie und
und vor allen Dingen auch mit Diskussionen.
Ja, mit viel Diskussionen.
Manchmal mehr, manchmal weniger.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Dann auf jeden Fall vielen Dank, Michael. Holger, möchtest du noch was sagen?
Schön, dass du da warst und schön, dass wir jetzt schlauer sind.
Genau, war auf jeden Fall sehr spannend.
Dann das
vielen,
freut mich.
Genau, vielen Dank und wir verlinken euch die Kontaktdaten und spannende Sachen von Michael Förster in den Shownotes.